Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast. Heute mit Finn Holpert, ehemaliger Handballtorhüter und jetzt Sportdirektor beim TSV Eintracht Hagen. Hallo.
Hallihallo.
Auch für dich gibt es, bevor es hier mit unserem Gespräch über Handball im Allgemeinen losgeht, erstmal die drei Fragen, die hier jeder kriegt. Zum Ersten, wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten?
Ich glaube, da reihe ich mich ein, wenn ich denn sage, das ist Michael Air Jordan, His Airness, sicherlich eine absolute Legende und Vorbild für viele Menschen, die von seinem Esprit und seiner Leichtigkeit, aber auch von seinem Fleiß und von seiner Leidenschaft eben profitiert haben.
Ja, der ist ja auch immer noch relevant irgendwo.
Ja, ganz genau. Also nicht nur, dass er eine eigene Kollektion hat immer noch bei seinem Ausstatter, sondern eben auch tatsächlich immer noch in den Hallen ist und vor Ort ist, Experte ist für die NBA. Und ich glaube schon, dass er eine der prägendsten Figuren ist im Sport für eine Liga eben und auch für den amerikanischen Weg eben im Sport. Vor dem Hintergrund sicherlich ein Mann, vor dem man nur den Hut ziehen kann und den man, denke ich, zu Recht als einen der größten Sportler bezeichnen kann.
Ja. Die zweite Frage ist dann immer, was ist für dich das größte Sportereignis, das du das Glück hattest, erleben zu dürfen? Es geht auch im Fernsehen, es geht Bundesjugendspiele, es geht auch auf der Tribüne oder selbst teilgenommen.
Ja, das kann ich auch relativ leicht beantworten. Ich durfte 2004 das erste Handballspiel in einem Fußballstadion mit organisieren. Das war damals das Spiel nach den Olympischen Spielen in Athen, wo die deutsche Nationalmannschaft leider unglücklich nur Silber gewonnen hat, in Anführungszeichen. Aber es dann eben gemündet ist in diesem Spiel in der Arena auf Schalke, TBV Lemgo gegen den THW Kiel, mit über 30.900 Zuschauern. Und das war für mich unglaublich intensiv, die ganze Zeit. Wir hatten nur 6 Wochen, um das Ganze mit zu organisieren und hatten große Hilfe eben von dem charismatischen Schalke-Manager, unseren Rudi Assauer, und hatten unglaublich viel Resonanz durch alle Medien, natürlich dann mit dem Highlight, dass dann auch noch 11 deutsche Nationalspieler dann dort vor Ort aufgelaufen sind, war ja die absolute Krönung, fand ich. Ich stand mit Rudi Assauer im Interview, kurz bevor das Spiel losging, und dann betraten die Mannschaften eben das Feld und dann gab es so einen so ohrenbetäubenden Lärm, dass wir uns beide eigentlich nur angeguckt haben und gesagt haben, Mensch, oder gedacht haben, weil verstehen konnte man uns nicht, dass wir da wirklich alles richtig gemacht haben, in den 6 Wochen eben so ein Event auf die Beine zu stellen und so dem Handballsport einfach mal eine andere Plattform gegeben haben, die, wo es ja eben auch noch 10 Jahre gedauert hat, bis dann eben ich glaube, die dänische Meisterschaft eben in einem Fußballstadion entschieden worden ist und dieser Rekord für ein Ligaspiel dann auch gebrochen wurde. Aber da waren wir der Zeit damals weit voraus. Lemgo damals noch als TBV Deutschland bekannt mit 7 Nationalspielern und die dann eben in Athen dabei waren, denn der THW Kiel als Primus. Das war wirklich schon was Besonderes und hat enorm viel Spaß gemacht. Im Kopf ist auch immer noch geblieben, dass die Fans von Schalke 04 eben eine Choreografie für das Publikum eben initiiert haben. Man hat dann auf der einen Seite eben das Wort Weltrekord in Blau-Weiß gesehen und auf der anderen Seite auf einer Tribüne mit einem Fassungsvermögen von 5.000 auf der Hälfte des Spielfeldes das Wort TBV Lemgo. Das war schon wirklich extrem imposant und das Bild habe ich tatsächlich auch überall hier in der Geschäftsstelle noch in meinem Büro zu Hause und auch in meinem Keller, wo ich ab und zu mal ein bisschen Sport mache noch, hängt dieses Bild, weil es einfach für mich eben das größte Event war, was ich bisher begleiten und mitgestalten durfte.
Ja, es ist auf jeden Fall schon mal groß und das hat nicht jeder. Ich habe es damals im Fernsehen gesehen, habe mich gefragt, ob die Leute überhaupt was sehen, weil die teilweise doch schon weit weg waren. War danach aber mal bei so einem Stadion-Eishockeyspiel. Ja, ja. Und habe dann festgestellt, dass es wahrscheinlich schlimmer ist.
Ja, ich glaube, Eishockey ist der Puck dann doch noch ein bisschen kleiner. Auch ich war bei diesem Winter Game, wo man ja in der gesamten Arena gespielt hat, auch dabei, habe mir das auch angeguckt und musste dann auch feststellen, schön, dass ich dabei war. Den Puck habe ich nicht wirklich so oft gesehen.
Nö, ich habe auch mehr auf der Anzeigetafel das Spiel verfolgt,
ja, genau,
als auf dem Eis sozusagen. Die letzte Frage ist, bei dir ist ja ziemlich klar, dass deine erste Sportart Handball ist. Was ist denn für dich deine zweite sportliche Leidenschaft sozusagen? Was machst du denn sonst noch gerne an Sport?
Ja, auf jeden Fall die Leichtathletik. Da komme ich auch eigentlich ursprünglich her. Ich bin ja erst mit 16 eben ins Tor gewechselt. Deshalb ist Handball ja, gehört auch zum Handballtorwart, aber richtig Handball spielen konnte ich damals nicht. Dafür war ich dann zu spät als Quereinsteiger, aber als Torwart hat das dann noch gut funktioniert. Ansonsten ist mein Steckenpferd tatsächlich die Leichtathletik und das verfolge ich auch immer noch intensiv. Ich habe Speer geworfen, Kugel gestoßen, Diskus geworfen und da ist ja die deutsche Elite, sage ich jetzt mal, wirklich auch immer noch, hat noch eine Vormachtstellung in der Welt. Also gerade im Speerwerfen, denke ich, haben wir aktuell 3-4 Werfer, die wirklich absolute Weltklasse sind. Und das erfreut mich dann immer, weil ich da doch stark noch mit Fieber.
Mhm. Da bist du auch spät zum Handball gekommen, wie ich. Ich durfte dann auch mit allerdings 14 ins Tor aus Mangel an Erfahrung. In anderthalb Jahren durfte ich die 7 Meter werfen.
Ja,
immerhin. Weil ich Linkshänder bin. Das war der einzige Grund. Der ist Linkshänder, das rafft keiner. Bis der geworfen hat, ist ihm das nie aufgefallen.
Ja, bei mir war es eben auch so, dass ich auch erst im Feld probiert habe, aber tatsächlich die Sportart dann doch zu schnell war. Ich zwar hoch springen und hart werfen konnte und auch die physische Größe mitgebracht habe, aber doch die Abläufe so komplex waren, dass ich das nicht wirklich so schnell verstanden habe. Und sie gesagt haben, kannst du nicht auch ins Tor gehen? Du warst doch mal Fußballtorwart. Das habe ich dann auch als 8-Jähriger, 9-Jähriger gerne gemacht, aber ja, und so bin ich dann eben ins Tor gekommen und das hat mir dann extrem viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Da hilft einem denn auch die Koordination der Leichtathletik extrem als Handballtorwart vor dem Hintergrund. Bin ich da gerne beigeblieben, auch weil es eben eine Mannschaftssportart war. Ich habe das sehr genossen, mit einer Mannschaft zu gewinnen und zu verlieren, zu feiern oder auch eben zu trauern, wenn man so will, und bin da gerne beigeblieben.
Ja, bei mir kam der Spruch mit dem Fußballtorhüter auch. scheint relativ normal zu sein. Ich durfte dann nur während des Spiels öfter mal spazieren gehen, quer übers Feld und 7 Meter werfen und wieder mich zurückbeeilen. Ball losgelassen, umgedreht, weggelaufen.
Ja.
Dann sind wir auch schon fast beim Thema Handball. Handball ist ja so in Deutschland die traditionell, sagen wir mal, zweite Mannschaftssportart. Wird immer wieder angegriffen von verschiedenen Seiten. Basketball, Eishockey, American Football. Aber beweist euch ja immer wieder als die Nummer 2, wenn auch relativ weit hinter Fußball. Nun hast du ja auch bei der Creme de la Creme dann in Flensburg, Kiel, Lemgo und so weiter Deutschlands mitmachen dürfen. Hast du auch die Nationalmannschaft dir angeguckt. Wie kommt denn das zustande, dass das Handball immer da so an der Nummer 2 hängt, aber nicht wirklich einen Schritt auf Fußball zumacht? Wie kannst du das erklären?
Also zum einen muss ich sagen, haben wir natürlich doch eine Entwicklung, auch im Handballsport, wobei eben der Fußball eben galoppiert und wir dann eben doch eher die Traber sind. Und wir uns eben tatsächlich darauf konzentrieren sollten, dann hier in Deutschland tatsächlich Basketball und Eishockey auch ein Stück weit hinter uns zu lassen und die eben auch als Konkurrenten dann eben hinter uns zu lassen und zu sehen. Fußball ist, glaube ich, aufgrund dessen, dass es eben eine globale, doch relativ einfach zu spielende Sportart ist, einfach die Sportart, die extrem viel saugt. Auch hier haben wir die Konzentration der Kräfte, ob das nun die Medien sind, gerade im Fernsehen, die dann eben mit viel Geld ihre Quoten eben einkaufen. ist das eben sehr, sehr schwer. Handball ist leider keine globale Sportart, muss man dazu sagen. Dadurch, dass sie ist zwar olympisch, aber dadurch, dass eben große Märkte wie Asien oder eben auch Nordamerika eben eigentlich ja eher ein weißes Land sind, was die Handball-Landkarte angeht, ist es eben extrem schwer. Auch der afrikanische Kontinent, von dem eben viele gute Fußballer inzwischen kommen und natürlich auch Leichtathleten, aber eben keine Handballer, ist eben einfach ein schwer, sich dann eben als Sportart eben so zu positionieren, dass man dem Fußball natürlich dann irgendwo auch ja ankratzen kann. Auf der anderen Seite haben wir natürlich noch trotzdem die Nationalmannschaft, die es immer mal wieder schafft, gerade in den Wintermonaten in der fußballlosen Zeit durch seine Welt- und Europameisterschaften tatsächlich für Furore zu sorgen und den Handball in ein tolles Licht zu rücken. Und das ist sicherlich auch der größte Vorteil, den wir haben gegenüber Basketball und Eishockey, die diese Möglichkeit eben nicht haben. Und das zumal wir eben dann auch tatsächlich in der ersten Reihe sitzen und über ARD, ZDF, über tolle Formate verfügen, die eben auch durch, ich sage jetzt mal, wirklich Experten gut begleitet werden, ob das nun nicht nur Stefan Kretschmer ist, sondern eben auch ein Alex Bommes, der ja eben aus der Handball-Gilde eben kommt, ein Sven-Sören Christoffersen. Ich glaube schon, dass das ja gut verpackt ist und unserer Sportart eben extrem hilft. Helfen tut auch, jetzt springe ich wieder ein Stück weit zurück in die zweite Liga, die durch den Abstieg vom VfL Gummersbach und den Aufstieg, sage ich jetzt mal, nach der Insolvenz vom HSV Handball, auch zu einer tollen Liga geworden ist. Inzwischen ein Zuschauerschnitt hat von fast 2000 Zuschauern, ein eigenes Format hat über Sportdeutschland TV mit entsprechenden Quoten. All das sind gute Ansätze. Das ist auch eine gute Entwicklung. Aber natürlich, solange dann lieber, sage ich jetzt mal, der zweite oder dritte Aufguss der Fußball-Bundesliga gezeigt wird oder eben gar der zweiten Liga, Regionalliga auf Spartensendern gezeigt werden, ist das ja für den Handball eben immer schwer, tatsächlich eine Präsenz zu bekommen, die noch stärker ist und noch, ich sage mal, druckhafter eben in die Vereine eben zu spüren ist, dass man eine Sportart ist hinter dem Fußball, der dem Fußball eben auch in die Parade fahren kann.
Meinst du, es liegt vielleicht auch daran, dass im Vergleich zum Fußball, wobei sich das ja jetzt auch langsam so ein bisschen in die Richtung ändert, ja, Handball schon immer, du sagtest Gummersbach, fallen mir noch Großwaldstadt, Lemgo und so weiter auch ein, doch eher so in der nicht abfällig gemeinten Provinz stattfindet und nicht in den Großstädten. Da gibt es ja, sag ich mal, relativ wenige. Da gibt's die Füchse in Berlin und dann vielleicht noch, je nach Blickwinkel, irgendwie Essen. Und der Rest ist halt, ja.
Ja, Metropolregion Mannheim gibt es sicherlich noch mit der SAP-Arena. Das ist sicherlich etwas Besonderes. Gut, die Landeshauptstädte Magdeburg und Kiel sind da sicherlich noch zu nennen. Auch der HSV, der ja immer mal partiell eben auch in die Barclaycard Arena geht. Das sind natürlich eben auch Vereine in großen Metropolen. Aber es ist natürlich so, ein Budget eben für einen Bundesligisten zusammenzubekommen, muss man nicht unbedingt eben in einer Metropolregion leben. Mhm. Und man schafft es dann trotzdem eben Handball-Bundesliga zu spielen, wie zum Beispiel in Balingen oder eben in Lemgo. Trotzdem ist das ja, sage ich jetzt einfach mal, nicht verkehrt, aber am Ende des Tages fehlt natürlich, um nach ganz oben zu kommen, immer Infrastruktur und auch Medien, die eben eine extrem wichtige Rolle spielen. Und das ist natürlich dann beim Fußball in großen Metropolen, großen Städten natürlich dann einfacher als in der Provinz eben mit dem Handball. Dann ist die überregionale Bedeutung dann tatsächlich nicht so groß. Das ist sicherlich richtig.
Ja, das ist wahrscheinlich auch marketingtechnisch schwieriger, Bittenfeld den Leuten nahezubringen und Melsungen und Erlangen als Dortmund, Köln, Düsseldorf, Stuttgart, also größere Mannschaften, größere Städte, weswegen dann natürlich mit Sicherheit Handball auch so, ich sag mal, den Provinzgeschmack auch wahrscheinlich wirklich hat, was nichts Schlimmes sein muss. Ja. Was wir ja auch an Dingen wie Hoffenheim zum Beispiel sehen oder Heidenheim beim Fußball.
Ja.
Wenn wir gleich aus der Werbung zurück sind, reden wir weiter über Handball, was sich vielleicht ändern kann oder sogar muss. Wie die momentane oder beziehungsweise auch die vergangene Corona-Situation sich auf Handball ausgewirkt hat. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit Finn Holpert und wollten heute über Handball sprechen, haben gerade so ein bisschen darüber gesprochen, dass ja Handball jetzt noch nicht in den großen Metropolen angekommen ist, haben da auch ein paar Gründe für genannt. Meinst du denn, dass es Handball gut tun würde, in der Situation, sich von Platz 3, 4 der Sportarten von Eishockey, Basketball abzusetzen und vielleicht doch näher an Fußball anzukommen, wenn man mehr in die Metropolen kommt oder auch so Regionen wie ja das Bergische Land als Bergischen AC vereint oder irgendwie sowas?
Nein, also es gibt ja viele gute Ansätze, ob das nun der TVB Stuttgart hieß ja früher auch nicht TVB Stuttgart. Da hat man es eben erkannt. Die MT Melsung spielt inzwischen eben auch in der Metropole Kassel, wenn man so will. Es ist ja schon erkannt worden, dass die nächstgrößere Stadt oder der nächstgrößere Ballungsraum eben interessant ist, um eben möglichst große konzentrische Kreise um den eigentlichen Verein, um die eigentliche Traditionsmarke dann eben zu ziehen, damit man eben die wirtschaftliche Power eben bekommt und eine höhere Wahrnehmung, nicht nur beim Publikum, sondern eben auch bei den Sponsoren und am Ende des Tages eben auch es dann schafft, eben die großen Arenen zu füllen. Der VfL Gummersbach hat es ja damals meiner Meinung nach sehr gut probiert. Den fehlte natürlich eben als zweite Spielhalle die Schwalbe Arena, die heutige Schwalbe Arena. Damals die Eugen-Haas-Halle war eben einfach nur eine Turnhalle und dann musste man nachher eben alle Spiele dann eben in der Köln- oder in der Lanxess-Arena spielen. Hätte man da eben so ein bisschen Cherry-Picking machen können und 10 Spiele in Köln gemacht und meinetwegen 7 dann in Gummersbach. Ich glaube, der VfL Gummersbach wäre immer noch eine der bedeutendsten Marken überhaupt im deutschen Handball und würde jetzt immer noch eben um die Europapokalplätze und die Meisterschaft spielen. Da bin ich mir absolut sicher.
Ähnlich macht das ja der Bergische HC.
Bitte?
Ähnlich macht das ja der Bergische HC mit Spielen in Düsseldorf.
Genau, und das ist jetzt das Nächste, was wir hier haben in der Region, sage ich jetzt einfach mal, im Ruhrgebiet, die das jetzt eben probieren. Man hat zunächst eben Solingen und Wuppertal vereint als Bergischen HC und geht jetzt eben in die Metropolregion Düsseldorf, die ja nun auch Sportstadt ist, und versucht da eben mit solchen Highlights tatsächlich eben Punkte zu setzen. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Und auch da ist es aber so, dass denen sicherlich auf Sicht eine neue Halle fehlt, eine Klingenhalle in Solingen wird es nicht reißen auf Dauer. Das wird immer noch dieses Geschmäckle eben des Turnhallenvereins dann eben sein und extrem abfallen eben von den Spielen im ISS-Dom. Vor dem Hintergrund fehlt eigentlich nochmal eine Halle mit 4.000-5.000 Zuschauern, um sich dann entsprechend in der Upper Class der Handball-Bundesliga zu etablieren und dort eben die Region dann auch extrem stark an den Verein zu binden.
Also denkst du, dass das schon, ich meine, wir haben 20 Teams in der Handball-Bundesliga, dass da schon mehr aus der Sportturnhalle raus muss in vernünftige Sporthallen, sage ich mal, wo auch Basketball gespielt werden kann und was weiß ich.
Ja, das ist so. Also grundsätzlich ist so eine Multifunktionshalle sicherlich der richtige Ansatz. Wir haben einen Zuschauerschnitt, glaube ich, im Handball von knapp 5.000. Und da muss man eben auch einfach hin mit jedem Spiel. Und wenn ich dann in Barling eine Halle habe mit knapp 2.500, 3.000 Zuschauern oder auch, ich sage jetzt mal, in Minden, die jetzt große Probleme haben, eben mit einer Halle, wenn man dieses Thema Infrastruktur nicht löst, wird man auf Dauer auch keinen Erfolg haben und sich eben in der Bundesliga etablieren können. Man wird immer Schwellenmannschaft sein zwischen erster und zweiter Liga und wird es eben extrem schwer haben, sich da weiter zu positionieren und nach oben zu kommen.
Wie schätzt du denn ein, dass, ich meine, der Bergische AC ist jetzt Mieter in Düsseldorf, sage ich mal, aber dass zum Beispiel in Düsseldorf und ein paar anderen Städten Handball nie funktioniert hat, die eigentlich normalerweise ja Sportstädte sind, die auch ein Eishockey-Team haben, ein Basketball-Team, ein
Ja, Düsseldorf ist tatsächlich sehr schwierig. Ich habe da früher eben selber spielen dürfen. Dann noch damals hieß das, glaube ich, Philips Halle. Jetzt ist es, glaube ich, die Mitsubishi Electric Halle oder so. Gegen den HSV Düsseldorf oder Turbo Düsseldorf hießen die, glaube ich, früher. Selbst da hatte, da waren die Europapokalsieger. Ich habe das Finale gegen Frankfurt-Oder damals noch gesehen. Das war extrem gut, toller Verein, aber auch tatsächlich ganz schwierig, was das Thema Zuschauer angeht. Ähnlich war es ja auch in München mit Schwabing und mit Milbertshofen, die ja die besten Zuschauerzahlen in Milbertshofen tatsächlich eben in Augsburg hatten und nicht eben in München. Das ist schon manchmal so ein bisschen suspekt, dass das nicht funktioniert hat. Aber auch das gibt es, ja. Das ist dann leider so. Woran das dann im Einzelnen gelegen hat, da fehlt mir dann doch die Kenntnis und der Einblick, ob man genug PR gemacht hat, genug Medien das Ganze mitgenommen haben, ob es einen Unterbau gegeben hat. Handball hat eben von Haus aus immer viel Tradition und hat eben auch eigentlich immer eine gewachsene Community, die dann da eben hintersteht. Und die muss man natürlich erreichen. In großen Metropolen ist das ein Stück weit schwieriger. Und da muss man sicherlich sehr stark eben in die Marke investieren, in das Marketing investieren, um dann eben tatsächlich auch Zuschauer zu mobilisieren. Ich glaube, vorbildlich haben das die Rhein-Neckar-Löwen und auch sicherlich der HSV damals gemacht, die dann ja wirklich es geschafft haben, ausverkaufte Häuser noch und nöcher zu haben und eben auch den sportlichen Erfolg am Ende des Tages zu haben, der das Ganze dann entsprechend potenziert.
Also das denkst du nicht, das ist wirklich so dieses Dorf kommt in die Stadt Phänomen, sondern...
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass Handball eben ein extrem attraktiver Sport ist. Ich bin auf jeden Fall immer durch und durch begeistert von diesem Sport, weil er nicht nur hart ist, sondern eben auch extrem fair. Wir haben... Man sieht ja kaum eben das, was man eben wo man sich auf dem Fußballplatz eben extrem aufregt, Meckerei, Schiedsrichter oder Spieler gegen Spieler und so weiter und so fort. Das wird im Handball eben grundsätzlich geahndet und zwar von Kindesbeinen an lernt man das. Das ist natürlich ein Prozess, den täte der Fußball eben sicherlich sehr gut, damit er eben wieder ein bisschen klarer und ehrlicher wäre. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es eben auch gerade eine Sportart, die eben in großen Städten funktionieren sollte, weil man damit eben auch Werte und Regeln eben auch entsprechend projizieren kann. Und deshalb finde ich das eigentlich immer ein guter Ansatz zu sagen, lasst uns mal zum Handball gehen und dann harten, aber fairen Sport sehen.
Das ist etwas, was ich dich eh noch fragen wollte. Taugt Handball nicht gerade deswegen? Ich meine, ich hatte als Handballtorwart nachher zwei Minuten Strafen, als ich beim Eishockey in meinem Leben eingefahren habe. Ja, wegen weggetretener Bälle oder Meckern beim Schiedsrichter und so weiter. Also es ist eine ganze Menge fairer. Dass dieser soziale Ansatz dann nicht vielleicht auch dazu beitragen kann, Handball populärer zu machen, wie in anderen Ländern gibt es ja auch Sportarten, die Kinder von der Straße holen, weil sie disziplinierter sind. Da gibt es ja Schulen, die extra zum Beispiel Footballprogramme aufrufen, um den Jungs Regeln beizubringen. Meinst du nicht, das könnte der Handball vielleicht sogar in den Großstädten machen?
Das könnte der Handball sicher machen. Das Problem ist nur halt, dass wir unser Kultusministerium dann eben auch davon überzeugen müssen. Handball ist leider nicht mehr eine der Sportarten, die gelehrt werden muss, sondern nur noch gelehrt werden kann. Und das finde ich extrem schade im Sportunterricht. Da fehlt so ein bisschen an der Basisarbeit. Das ist, denke ich, auf jeden Fall auch eine Aufgabe unserer Verbände, den Landesverbänden und auch des Deutschen Handballbundes, da eben noch stärker aufzuklären. Es gibt gute Ansätze auch da, aber die sind für mich eben doch noch nicht so intensiv, sage ich jetzt mal, wie man das eigentlich machen müsste. Ich glaube schon, dass wir da als Handballer tatsächlich noch aktiver werden müssen. Auch jeder Verein selber eben in die Schulen gehen darf und in die Kindergärten, um hier eben für diese Sportart zu werben, die doch wirklich viele tolle Ansätze und Werte eben entsprechend vermittelt. Und deshalb guter Ansatz und sollte man weiterverfolgen und sicherlich eben auch publik machen.
Ja, das ist wahrscheinlich auch einfacher, dass der Sohn später mal Geld mit Handball verdient, als dass der Sohn mal später Geld mit Fußball verdient. Denn ja, das ist wahrscheinlich wahrscheinlicher, sozusagen.
Ja, das weiß ich nicht. Also da kenne ich jetzt im Fußball. Natürlich ist es so, dass er nicht nur in den ersten drei Ligen eben im Fußball viel Geld verdient wird, sondern selbst in der Regionalliga teilweise doch auch horrende Summen gezahlt werden eben für den Sport oder auch in der Oberliga eben schon gezahlt wird. Das ist jetzt einfach so, aber grundsätzlich glaube ich, muss man in den Schulen eben tatsächlich das, was Regelwerk und was ein Schiedsrichter zum Beispiel bedeutet, finde ich extrem wichtig zu lehren, weil auch das sieht man ja, dass heutzutage bei Demonstrationen auch Polizisten und Ordnungskräfte eben stärker attackiert werden. Das ist für mich etwas, was ich wirklich nicht so wirklich begreife. Wie gesagt, und unser Sport ist sicherlich hart, aber eben aufgrund seines strikten Regelwerks und dadurch, dass man das eben von vornherein oder von klein auf lernt, eben wirklich eine Sportart, die da wirklich aufklären kann und einen wirklich guten Beitrag leisten kann eben in unserer Gesellschaft.
Hm. Nun war deine aktive Karriere ja doch ein paar Jährchen. Und hattest ja auch, ja, im Prinzip hast du auch als Spieler den Überblick über die Ligensituation in Deutschland bekommen. Wie hat sich denn deiner Meinung nach Handball von deinem Anfängen in Flensburg bis jetzt als Funktionär in Hagen verändert? Und ist das ein Weg, der in die Zukunft gehen kann oder eher nur so, der geht bis hierhin und da müssen wir uns was Neues überlegen?
Ja, nee, also was Neues überlegen brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, unsere Sportart ist kurzweilig, spannend, athletisch, attraktiv. Es passiert unglaublich viel. Es ist teilweise spektakulär und natürlich, auch daran erinnere ich mich natürlich gerne, 2003 ist der TBV Lemgo mit der schnellen Mitte erstmalig deutscher Meister geworden. Dieses Regelwerk finde ich absolut spitze. Dadurch ist der Handball, das war für mich die Revolution. Es ist viel athletischer oder schneller geworden. Es ist weniger hart geworden. Also die großen Zweikämpfe des Aufreibens eben in einer Deckung gibt es eigentlich nicht mehr, sondern man hat das Stilmittel der zweiten Welle. Das heißt, dass man direkt eben wieder attackieren kann und aufs Tor gehen kann. Es fallen dadurch mehr Tore, doppelt so viele wie früher, zu meiner Zeit halt noch, und macht den Handball einfach extrem attraktiver. Natürlich jetzt diese Stilmittel, wurde ja auch viel diskutiert, siebter Feldspieler, den Torhüter rauszunehmen. Natürlich eine interessante Variante, so dass eben auch mal Bälle ins leere Tor geworfen werden. Glaube ich nicht, dass sich das weiterhin durchsetzt, sage ich jetzt mal so. Es hat sich schon relativiert in den Spielarten. Es ist eben immer noch mal jetzt etwas Besonderes, um Druck zu erzeugen, wenn eine Mannschaft hinten liegt mit 3-4 Toren und vielleicht noch mal etwas drehen will. Aber grundsätzlich glaube ich, hat sich das alles relativiert, sodass die Sportart eben tatsächlich sehr viel Spaß macht und sehr kurzweilig geworden ist. Im Gegensatz dazu, wenn ich dann nochmal so alte Videos raushole und dann schaue, wie wir gespielt haben, dann ist es tatsächlich
was ganz anderes,
was die Geschwindigkeit angeht, genau.
Da lag auch öfters mal vor meinem Tor irgendeiner meiner Mitspieler und der Ball lag irgendwo im Mittelfeld.
Genau. Ich will immer versuchen, vorzuspulen, aber schneller zu machen.
Ja, das geht dann nicht. Das ist wirklich so langsam. Nun haben sich ja die Regeln, hast du ja auch schon gesagt, beim Handball verändert und ich finde auch persönlich zum Besseren. Da ist ja viel, jetzt nicht geklaut, aber ausgeliehen bei anderen Sportarten, wie zum Beispiel die Torhüter rausnehmen, Nummer, wenn wir hinten liegen. Das ist ja vom Prinzip her durchaus dem Eishockey entlehnt. Ja. Das geht da auch mehr schief als gut, aber dann ist es halt ein Tor mehr. Beim Handball geht's auch mehr schief als gut, würde ich sagen. Ja.
Richtig.
Was denkst du denn noch, was der Handball sich bei anderen Sportarten angucken kann? Also Auszeiten kommen ja auch von woanders her, sage ich zum Beispiel mal.
Ja, gut, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber ich finde es gut, wenn sich eine Sportart eben, also ich sag mal, lieber gut geklaut als schlecht erfunden, finde ich es eigentlich gut, dass man funktionierende Stilmittel aus anderen Sporten eben abkupfert und implementiert. Ich glaube, das macht den Sport auch nahbarer, erfahrbarer und belebt den Sport. Insofern denke ich, wird immer am Anfang viel diskutiert für das Für und Wider, aber am Ende des Tages ist eben immer das, was dann, was zählt, ist auf dem Platz, hat mal einer gesagt. Und das relativiert sich dann auch alles immer relativ schnell und findet eigentlich die richtige Mitte. Und deshalb finde ich es so etwas nie verkehrt, immer mal anzudenken und auch auszuprobieren. Dinge, die dann schlecht laufen, da ist es einfach so, dass die sich sowieso überholen und dann eben auch wieder verschwinden aus dem eigentlichen Spiel. Deshalb, also ich finde, dass bisher, was gemacht worden ist, hat die Sportart nur attraktiver machen lassen und hat der Sportart nicht wirklich geschadet. Insofern weiterhin gerne abkupfern, die schlauen Köpfe unserer Sportart, dann glaube ich, bleiben wir weiterhin attraktiv und auch im Gespräch. Ich wünschte mir manchmal, dass wir, natürlich keiner will auf das Final Four verzichten, aber dass wir teilweise eben die Spielweisen der einzelnen Pokale uns am Fußball eben anschließen, sodass man eine Champions League praktisch die Gruppenphase nicht mehr erklären muss und dass man den Europapokal eben genauso nennt wie beim Fußball meinetwegen und auch da eben wieder ein Final Four findet, das nicht immer nur in Deutschland stattfindet, sondern eben auch meinetwegen mal in Wien, dem Hauptquartier eben der Europäischen Handballföderation. Das sind so meine Gedanken, die ich dazu eben versuche immer mal beizutragen, dass man als stärkste Liga der Welt meinetwegen beim Final Four auch mal die deutsche Nationalmannschaft in abgespeckter Version, eben ohne die Spieler der vier Mannschaften, die vor Ort sind und um den Pokal spielen, aber dann eben auch als Nationalmannschaft auflaufen gegen eine Entwicklungshilfemannschaft, sage ich jetzt mal, wie gegen China, gegen Indien, gegen ein Afrika, Südafrika oder wie auch immer, sodass man den Handball eben stärker globalisiert an so einem Event noch. Und eben vor allen Dingen auch diesen Ländern zeigt, dass es eben nicht nur eine NBA im Basketball gibt, sondern eben auch eine stärkste Liga der Welt eben in Deutschland. Das ist eigentlich, finde ich, noch nicht so gelungen, wie wir das da auf den Weg bringen. Wir sind die stärkste Liga der Welt und das dürfen wir gerne auch in die Welt posaunen und vor allem zeigen. Und wenn das eben nicht über Bildschirme geht, wo eben die wahre Handball dann eingekauft wird, müssen wir Wege finden, um dann so in solche Märkte zu kommen und dort den Handball eben zu platzieren, indem wir den Handball eben nach Deutschland holen.
Da reden wir gleich nochmal drüber nach der Werbung. Bis gleich. Da sind wir wieder mit Finn Holpert zum Thema Handball. Wir haben gerade über das Klauen, Adaptieren von Regeln für den Handball gesprochen und dass das ganz gut verläuft. Nun habe ich aber dazu noch eine Frage. Es gibt ja auch im Handball den Videobeweis.
Ja.
Den hat man ja, egal wer, aber man hat ihn definitiv auch geklaut von einer anderen Sportart. Meines Erachtens, und das, was ich bis jetzt gesehen habe, scheint eher besser zu funktionieren als beim Kölner Keller im Fußball. Woran meinst du, liegt das?
Zum einen wird er nicht so häufig genutzt und zum anderen, glaube ich, ist es einfach weil er einfach nicht genutzt wird, geht es einfach.
Ist auch klar definiert, wofür.
Genau, es ist einfach entspannter. Es gibt halt, dann ist das der Fußball eben, ich sage jetzt mal, wenn einer eine Kniespitze im Abseits ist, wer will das denn sehen? Also ich finde es extrem schwierig mit solchen Videobeweisen tatsächlich im Fußball. Natürlich, ab und zu sollte man ihn doch zur Rate ziehen, wenn es eklatant ist, aber wie oft ist es denn? Ich sag mal, heutzutage weiß jeder noch, kennt jeder noch das Phantomtor vom FC Bayern eben gegen den FC Nürnberg. Das sind eben die Geschichten, sag ich jetzt mal, die den Sport ja eigentlich ausmachen. Auch solche Fehlentscheidungen eben, Und die haben alle keine Meisterschaften entschieden. Also das muss man einfach sagen. Und vor dem Hintergrund, finde ich, wird das viel zu hoch gestochen und zu hoch gekocht. Und ich denke, weniger ist manchmal mehr. Und vor dem, denke ich, ist es eben auch so im Handball, dass man da, man hat eben zwei Schiedsrichter ja sowieso auf dem Feld, die, man hat einen weiteren Kampfrichter eben am Tisch. Und ich glaube schon, dass man dadurch eben relativ viel Klarheit hat und eben auch aufgrund dessen, dass sich eben bisher Fehlentscheidungen meist ja die Waage gehalten haben, hüben wie drüben, sind sie nicht spiel- oder meisterschaftsentscheidend. Und vor dem Hintergrund finde ich es gut, dass das auch nicht eben überstrapaziert wird, so ein Thema.
Ja, und ihr habt ja auch im Gegensatz zum Fußball und wie viele anderen Sportler ganz klar gemacht, wofür und wann definitiv nicht.
Genau.
Und halt auch nicht in so Mörderentscheidenden. Ihr habt den halt eingeschränkt und nicht, ja, kannst du im Prinzip bei jeder Sache machen, sozusagen.
Nein, genau.
Bei der Kniespitze im Abseits oder so, wenn das nicht sehbar ist, ist es nicht sehbar. Fertig.
Ja.
Nun kommen wir mal zu dir und dem TSV Eintracht Hagen.
VfL Eintracht heißt er.
VfL Eintracht Hagen, Entschuldigung.
Genau.
Da habe ich mich hier verschrieben, warum auch immer.
Nicht schlimm.
VfL Eintracht Hagen. Du warst ja vorher in Flensburg, in Kiel, in Nemgo. Jetzt bist du in der dritten Liga, ne? Gelandet.
Ja, das ist richtig.
Wie unterscheidet sich denn jetzt die dritte Liga im Handball so genau von ja dem, was da oben abging, sozusagen?
Ja, zum einen ist es natürlich so, dass die Infrastruktur, wir spielen eben in kleineren Hallen oder kleineren Arenen. Die Kreumann Arena hier in Hagen hat eben Platz für 1350 Zuschauer. Das alleine ist schon etwas, was ja eigentlich nicht mal zweitligatauglich ist. Und zum anderen ist es einfach so, dass es mir auf jeden Fall extrem viel Spaß macht, hier so einen Verein, der viel Tradition hat und der ein Familienverein ist, eben die Markenwerte eben weiter zu spinnen, in dieser Stadt eben bekannter zu machen und hier etwas zu gestalten, dass man eben weiter nach oben kommt. Wir haben hier hervorragende Voraussetzungen, das muss man dazu sagen. Die Mannschaft trainiert hier schon sehr professionell, das muss man einfach sagen. Wir haben einen sehr professionellen sportlichen Rahmen. Wir haben eine Mannschaft, die vornehmlich aus Studenten oder semiprofessionellen Arbeitnehmern, sage ich jetzt mal, die arbeiten alle nur stundenweise, weil Hauptaugenmerk liegt hier bei allen eben auf den Sport. Da ist sehr viel Enthusiasmus dabei eben auch, aber eben werden auch für ihren Sport bezahlt. Das heißt also, die Frage, die wir aktuell ja eben überall gehört haben, sind wir Profis oder nicht? Das kann ich hier klar bejahen, das sind hier alles Profis. Die verdienen ihren Lebensunterhalt eben mit Handballspielen und wollen etwas entwickeln. Und dieses Positive, was eben hier überall zu spüren ist in diesem Verein, diese Aufbruchsstimmung, das macht extrem viel Spaß und wird momentan eben dann doch nur gebremst durch Corona und nicht dadurch, dass wir ja eine Marke ausprägen wollen und für Hagen eben ein zweites Standbein im Sport eben bilden möchten, nämlich neben Phoenix Hagen, den Basketballern, eben hier tatsächlich den VfL Eintracht Hagen als eine Handballmannschaft eben mit Perspektive eben aufzubauen.
Und abgesehen von Corona, da kommen wir gleich noch zu, wie siehst du denn die Perspektive diese Saison bei Eintracht Hagen?
Also wir haben sicherlich eine Mannschaft, die aufsteigen sollte. Ich sage nicht muss, weil im Sport gibt es dann ja doch immer noch mal die ein oder andere Unbekannte, aber vom Potenzial her ist das eine Mannschaft, die sicherlich in die zweite Bundesliga gehört. Wir haben jede Position doppelt besetzt. Wir haben junge, hungrige Spieler, die aus der A-Jugend-Bundesliga des Vereins eben hochgekommen sind, genauso wie alte, erfahrene, etablierte Spieler, die schon in der Bundesliga eben aktiv waren. Und haben dazu eben einen hungrigen Trainer, der eben auch noch aus Hagen kommt und das Ganze eben lebt. Und das zusammen ist eben eine Mannschaft, die sicherlich schwer zu schlagen ist und die im Moment ja in drei Spielen eben nicht nur drei Siege eingefahren hat, sondern jetzt ein Tore-Plus-Konto von über 35 hat. Also das ist dann, zeigt dann einfach, dass wir bisher ja voll im Soll sind und ja einfach hoffen, dass wir eine wertbare Saison bekommen, diese Saison einen wertbaren Modus und dann eben aufsteigen dürfen in die zweite Liga. Das ist eigentlich das Ziel.
Ansonsten macht ihr das à la Trump, ist vorbei, alles okay, wir sind Erster, ist vorbei, die Stimmen werden nicht ausgezählt. aber von wegen wertbarer Modus und Corona, ja, wie habt ihr das denn im ab März erlebt? Ich meine, es ist ja noch oder wieder im vollen Gange und betrifft ja auch. Ja,
ich weiß gar nicht, den März hatten wir schon hinter uns gelassen. Da hat man ja Lösungen gefunden. Da war man zum Glück, ich sage jetzt mal, zu 70% eben schon durch die Saison durch. Hm. Ich finde es jetzt mit dem Teil-Lockdown viel schwieriger. Wir hatten eine ganze Zeit eben Ungewissheit im Sommer, aber da wurden die Fallzahlen eben wieder niedriger. Dann hat man eben angespielt, man hat eine Art Durchführungsbestimmungen festgelegt, einen Modus festgelegt, mit keinen Absteigern, aber mit Aufsteigern. Und da haben sich eben alle entsprechend committed. Man hatte sicherlich in der dritten Liga eben mit dem Format Sport Deutschland TV auch alle Drittligisten werden ja jetzt oder streamen ihre Heimspiele eben im Internet und haben einen Modus gefunden, der sicherlich bahnbrechend ist und für den Sport extrem wichtig geworden ist. Und jetzt, hat man eben wieder diesen Teil-Lockdown und jetzt wird plötzlich diskutiert, sind wir Profis, sind wir Amateure? Es gibt Vereine, die sich positionieren und überhaupt nicht mehr spielen wollen, am besten abbrechen möchten. Und dann gibt es wiederum Vereine, die ambitioniert sind und sagen, jawohl, wir wollen aber eine wertbare Saison. Und ich finde es extrem wichtig, dass unsere Sportart eben präsent bleibt, um nicht eben wirklich hinter dem Fußball so ins Hintertreffen zu kommen oder hinter anderen Sportarten, sondern dass man eben auch zeigt, dass man mit seinen Möglichkeiten eben auch hier sicheren Sport eben entsprechend zeigen kann. Und das ist sicherlich keine leichte Aufgabe aktuell für den Verband. Es gibt heute Abend eine große Videokonferenz eben mit allen Vereinen der dritten Liga, wo es um einen aktuellen Status geht. Es ist abgefragt worden mit einem in einem Umlaufverfahren, ob man eben trainieren kann, ob Städte und Gemeinden das eben zulassen. Das wird ja leider überall anders gehandhabt und es gibt zwar Hygienekonzepte rauf und runter, aber das alles hilft dann eben tatsächlich nicht, wenn die Fallzahlen extremst hoch sind. Das ist dann so, dann muss man eben seinen Beitrag dazu leisten. Das akzeptieren wir auch alle. Aber natürlich müssen wir eben auch dann weiterdenken und sagen, wenn es dann einigermaßen wieder geht, müssen wir dann auch wieder zu einem, zu unserer Sportart eben zurückfinden. Und das ist sicherlich ein Spagat. Aber den wollen wir eben auch genauso annehmen, als wie diesen Umgang mit dem Virus. Und da wollen wir zeigen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen.
Ja, wenn man sich die Tabelle im Moment ja auch bei euch in der dritten Liga anguckt, dann ist das so, als würde ich einfach mal von 1 bis 5 durchzählen, den Zahl der Spiele sozusagen.
Das ist richtig,
was ja mit Sicherheit Corona-bedingt ist. Meinst du denn, dass dieses, ich meine, ihr dürft spielen oder durftet spielen, Bundesliga ähnlich, also in einem gewissen Bereich des Überregionalen darf gespielt werden, darunter nicht. Ist das schlimm, dass darunter nicht gespielt werden darf? Und beeinflusst das die Teams da drüber oder wie?
Nein, ich glaube nicht, dass es die Teams da drüber beeinflusst, aber je tiefer man eben kommt, je wichtiger ist es natürlich, dass man dem Hygienekonzepten eben auch Rechnung trägt, um nach dem Ausschlussverfahren eben auch alle zu schützen. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Ja. Und je tiefer man kommt, weil das Ganze ja mit zeitlichen und auch wirtschaftlichen Aufwand verbunden ist, eben Hygienekonzepte durchzuführen, ist es natürlich ab irgendeinem Zeitpunkt dann auch nicht richtig mehr. Dann das Risiko ist dann einfach zu hoch, um dann auch einfach noch zu spielen. Nichtsdestotrotz ist es halt so in der dritten Liga, Da ist das machbar, das sage ich ganz klar. Es ist ja die größte Etat, der größte Etatposten ist eigentlich bei jedem Verein immer noch der Etatposten für die Spieler. Und theoretisch und praktisch sollten da wirklich alle zusammenrücken und sagen, wir müssen für unseren Sport eben hier alle Möglichkeiten auch ausschöpfen, um am Ende des Tages eben den Hygienevorschriften einer regelmäßigen Testung meinetwegen dann eben auch Vorschub zu leisten und um zu sagen, jawohl, wir können spielen, wir können sicher spielen. Natürlich der Faktor Zuschauer spielt bei allen eine große Rolle, gerade im Handballsport oder auch im Eishockey oder Basketball ist es der größte Einzelsponsor, wenn man so will, der Zuschauer. Der fehlt, auch dem muss man Rechnung tragen, auch dem müssen die Spieler und Spielerverträge Rechnung tragen, das ist in der Regel so. Aber auch da, wir haben durch Sport Deutschland TV eine Plattform bekommen für unsere Sponsoren und auch da, die dürfen, die zahlen ja auch, leisten ihren Beitrag eben für ihre Mannschaft. Und damit kann man dann eben, muss man dann eben sauber wirtschaften. Das ist einfach so und eben auch diesen höheren Aufwand durch Hygienekonzepte muss man dem Rechnung tragen und dann schafft man es eben auch, diese Sportart immer noch auf dem Bildschirm zu bekommen und in der Halle zu behalten.
Habt ihr denn schon, ich meine, es wird wahrscheinlich, so wie es jetzt die Zeichen stehen, nächstes Jahr so langsam vorbei sein können, irgendwie Pläne für nach Corona? Weil Eishockey muss ja auch irgendwann zum Beispiel mal wieder spielen.
Ja.
Tendenziell. bei euch muss ja auch nochmal wieder laufen.
Kann ja, es ist auf jeden Fall so, dass der
bis Faktor Herbst zu spielen?
Also der Faktor Zeit spielt natürlich eine große Rolle. Hm? Momentan haben wir den Lockdown in diesem Monat. Bis einschließlich 15.11. sind natürlich alle Spiele eben in der dritten Liga ausgesetzt. Heute kriegen wir Infos eben vom Verband, wie es weitergehen soll. Ist jetzt die Frage, wird dieses Jahr noch gespielt? Also wir haben dann auch den Monat Dezember mit den Feiertagen. Ist ja auch ein schwieriger Monat. Was machen die Fallzahlen? Wirken jetzt die Dinge, die die Politik eben angestoßen hat, wirken die sofort oder verpuffen die eventuell, weil die Schulen eben noch offen haben und so weiter und so fort? Das sind ja alles Fragen, die man sich jetzt stellen muss. Und das ist ein Stück weit Glaskugel lesen. Nichtsdestotrotz, will man eine wertbare Saison, sollte man oder muss man eigentlich eine Hinserie auf jeden Fall durchspielen. Das ist einfach so, um dann zu entscheiden, an welchem Zeitpunkt steht man dann, schafft man es noch, eben Aufstiegsspiele, eine Aufstiegsrunde, Abstiegsrunde eben zu spielen. Macht man das Ganze eben freiwillig, weil es Vereine gibt, die gar nicht mehr spielen möchten. Teilt man das Ganze eben in zwei, in eine Gruppe eben, die um den Aufstieg spielen will, eine, um die um den Abstieg spielen will, im zweiten Quartal eben, sage ich jetzt mal, des nächsten Jahres. Das sind ja alles Modelle, die man eben andiskutieren kann. Ich glaube, es ist nicht einfach momentan für einen Verband, aber wir wollen auf jeden Fall Hilfestellungen geben und unsere Meinungen kundtun. Ich bin gespannt, was heute Abend die Diskussion eben geben wird, welche Vorschläge der Deutsche Handballbund mit der Spielkommission eben machen wird. Und dann sind wir wieder ein Stück weit schlauer und können uns darauf vorbereiten. Ich glaube, das ist extrem wichtig zu wissen, wann und wie es weitergeht, damit man eben seinen Sponsoren, seinen Dauerkarteninhabern eventuell, aber auch eben seinen Spielern etwas sagen kann, dass es und wie es weitergehen kann. Und da finde ich es immer extrem wichtig, dass man eben auch Zeitpunkte nennt. Wenn diese Zeitpunkte nachher natürlich nicht zu halten sind und verschoben werden, dann ist es eben auch so, das ist eben ein Virus, was sich schlecht eben skalieren lässt. Aber ich denke, man sollte immer einen Plan A, B und C eben in der Tasche haben und sich daran eben langhangeln, damit es eben auch klare Aussagen gibt und man sich darauf vorbereiten kann. Also man kann nicht unendlich lange trainieren, bis es dann eben wieder losgeht, sondern dann muss man eben auch mal dem Körper wieder eine Pause geben, um dann wieder anzutrainieren und so weiter und so fort. Deshalb ist es wichtig, Termine zu nennen auch und sich möglichst daran zu halten.
Ja, die Entscheidung von heute Abend werden wir übrigens in den Shownotes euch mitteilen, da dieser Podcast tendenziell nach heute Abend online geht. Ich meine, ihr müsst ja sowieso erstmal, um irgendwas Bewertbares herzukriegen, alle 5 Spiele zumindest hinkriegen. Da gibt es welche mit 2, dann ihr mit 3 und dann welche mit 4. Mhm. Das muss auf jeden Fall noch hingekriegt werden.
Ja, das ist richtig. Also ich tendiere sogar dazu zu sagen, wir müssen wenigstens 17 Spiele, sind 18er Liga, 17 Spiele denk hinbekommen. Damit man eben eine wertbare Saison sieht, ob das nun Hin- und Rückspiel ist, spielt jetzt in dem Fall erstmal keine Rolle, aber so, es müsste jeder gegen jeden einmal gespielt haben. Das denke ich, das ist schon mal ein Querschnitt, der aussagefähig ist, und dann darf man sicherlich entscheiden, wer dann nach oben und wer nach unten tendiert, und dann denke ich, hat der Sport auf jeden Fall eine Aussagekraft, und das, und darum geht es ja, dass wir nicht am grünen Tisch irgendwelche Positionen hin und her schieben möchten, sondern möglichst ein sportliches Ergebnis erzielen wollen, und daran sollten wir alle Interesse haben.
Ja, ich denke, die verbleibenden, im schlimmsten Fall, sage ich mal, 15 Spiele sollten auch machbar sein.
Doch, sind sie auch.
Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Also ich habe wieder richtig Bock auf Handball bekommen, auch wenn ich den sonst auch immer habe. Da nur jetzt in letzter Zeit wenig zu sehen war. Ich würde mich freuen, wenn das jetzt wieder in geregelte Bahn läuft, uns nochmal sprechen, auch über, wie es denn bei Eintracht Hagen und so läuft. Ja. Hast du noch etwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
Nein, eigentlich natürlich nur, dass sie alle gesund bleiben und vor allen Dingen weiterhin gelassen bleiben. Ich glaube, es ist echt eine besondere Zeit, die viel von Familien und eigenen Persönlichkeiten eben abverlangt. Ich glaube, man sollte, zum Glück scheint ja die Sonne und das Wetter ist schön. Wenn das jetzt nur Trübsal wäre, wäre das noch schlimmer. Ich glaube, man soll wirklich, man muss positiv denken, und dann schaffen wir auch so eine Krise. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Gerade Sportler schöpfen ja viel Energie eben aus und Kraft eben aus der mentalen Stärke. Und das wünsche ich eigentlich jedem, damit man solche Phasen eben im Leben übersteht. Das darf ich auf jeden Fall sagen.
Das ist schön. Das denke ich mir nämlich auch so öfters am Tag. Ein bisschen mehr Sportler in jedem, und wir können uns eine Menge Stress sparen.
Genau.
Ja, wie gesagt, es hat echt Spaß gemacht, und wir sprechen uns auf jeden Fall nochmal wieder, wenn wieder mehr Handball unterwegs ist. Wir haben ja noch Olympische Spiele nächstes Jahr wahrscheinlich. Da müssen wir eh nochmal über Handball reden, weil das ist ja wieder ein großes Ding.
Auf jeden Fall.
Bis dann.
Große Chance für den deutschen Handball.
Auf jeden Fall. Bis dann, Finn, und viel Glück noch mit Eintracht Hagen. Tschüss.
Vielen Dank. Bis bald. Tschüss, Patrick.
Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.